Zuspruch am Montag, dem 31. August 2026, der Lehrtext aus dem 2. Korintherbrief, 9. Kapitel, Vers 7b eigentlich nur. Ich erzähle nachher die Kapitel 8 und 9 mal nach. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gestern hatte ich hier in der Andacht ausführlich einmal über die Alimentierung der Jerusalemer Urgemeinde gesprochen. Sich lediglich hinzuhocken und auf die Wiederkunft Christi zu warten, indem man die Vermögenswerte von gestern für das Idyll von heute verprasst, scheitert krachen. Ohne weiteres Geld von außen ist der Mutterboden und die Urgemeinde schlicht verloren. Denn was glaubt man, wie lange man finanziell überleben kann, wenn Tausende von Menschen sich um sich versammeln, also um diesen Petrus und Jakobus und die Apostel, und diese einfach irgendwie nur rumhocken, Abendmahl feiern und Gott anbeten, aber wenn sie quasi ernährt, untergebracht oder versorgt werden müssen. Allein die Menge der Dinge, die dort an Abfall anfallen, sind schon gewaltig. Das Modell der baldigen Wiederkunft Christi und damit das Ende ist spätestens mit dem sogenannten Apostelkonzil gescheitert. Wir gehen vom Jahr 48 oder 49 nach Christus aus, so circa 12 bis 15 Jahre nach Kreuz und Auferstehung. Alle finanziellen Ressourcen sind quasi in der Zwischenzeit aufgebraucht und das Idyll droht dramatisch zu scheitern. In diesem Zuge wird diese neue Theologie anhand konkreter Praxiserfahrung auf einen konkreten Prüfstand gestellt. Also wenn man sich irgendwo in ein Backwarenlager, ich sage das jetzt mal so salopp, zurückzieht und glaubt, das finanziert sich selbst. Nein, das finanziert sich dadurch, dass neue Menschen immer dazukommen und ihr Geld als Spende dort eintragen. Das Problem ist, je mehr Menschen kommen, desto mehr Geld benötigt man. Und wenn dieser Strom an neuen Jüngerinnen und Jüngern abreißt, dann geht's gnadenlos in die Insolvenz. In diesem Zuge wird auf dem Apostelkonzil in Jerusalem eine besonders neue Art der Geldmittelbeschaffung entdeckt. Eben im Zuge dieser Thematik wird darüber diskutiert, ob die Juden allein Christen werden können oder was passiert, wenn Heiden, also die nicht jüdischen Blutes bzw. Glaubens sind, auch jetzt diesem Christus als Heiland anhängen. Müssen die zuerst beschnitten werden? Müssen die jüdischen Gesetze einhalten, von denen sie vielleicht gar keine Ahnung haben? Die zwei Hauptorte, die gegeneinander stehen, ist auf der einen Seite Jerusalem mit dem ungetauften Papst Petrus und dem ungetauften Bruder Jesu, nämlich Jakobus. Auf der anderen Seite ist die weitere große Gemeinde in Antiochien, im Norden eigentlich von Jerusalem gelegen, heute das eher rückständige Antakya an der Grenze nach Syrien. Damals eine große aufstrebende Stadt, in der eine große Christengemeinde vorhanden war, bei denen Judenchristen als auch eine Fülle von Heidenchristen, die mit diesem jüdischen Gott bisher nichts zu tun hatten, aufeinandertreffen. Was man essen darf und was nicht, ob man nun die Beschneidung durchführen muss oder nicht, die Strukturierung dieses Evangeliums als Verkündigungsbotschaft wird quasi durch ein neues System aufgestellt. Und hier kommt dieses System, was ich Franchise-System nenne, auch zum Tragen. Das Urmodell mit der Urgemeinde darf man nicht verwechseln mit McDonald's, weil da ist ja überall alles dasselbe. Aber es gibt Franchise-Systeme, bei dem diese Idee so vermarktet wird, dass auch Öffnungen für individuelle Anpassungen problemlos möglich sind. So auch beim Apostelkonzil 48, 49 nach Christus. Paulus wird es erlaubt, Heidenchristen zu missionieren, wenn sie ein gewisses Maß an Missionsgeld für diese Franchise-Thematik bezahlen. Und die Idee ist, dass die Muttergemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem, mit ihrem Idyll der baldigen Wiederkunft Jesu weiter aufrechterhalten kann. weil eben dort die Ströme abbrechen und man nicht nach Jerusalem pilgern muss und sich der Urgemeinde anschließen muss, sondern in Korinth, in Philadelphia, in Achaia, in den ganzen philippinischen und kleinasischen Gemeinden dort selbst eine Gemeinde aufbauen kann, kommt natürlich auch kein Geld mehr in dieses Schneeballsystem der Urgemeinde. Insofern wird Missionsgeld ausgerufen. Das heißt, Paulus ist verpflichtet, als Heidenmissionar Geld einzusammeln, damit die Heiligen in Rom ihr Idyll weiter leben können. Und heute in den Kapiteln 8 und 9 des 2. Korintherbriefs, einfach mal von vorne bis hinten lesen, wird ausführlich dieses wesentliche Fundament der Evangeliumsmission mit Missionsgeld irgendwie zur Sprache gebracht. Denn Paulus hat in den Gemeinden gesagt, Leute, sammelt Geld, sammelt kleines Geld jeden Sonntag, legt etwas zurück, spart es an und wir werden dieses ganze Geld zusammen nach Jerusalem bringen. Das ist die zweite große Aufgabe, die Verpflichtung, die Paulus hat neben der Mission und dem Evangelium, dass dieser jüdische Gott nun ein Gott für alle Völker in Jesus als dem Messias oder Christus im Endeffekt ist. Also beides gehört unmittelbar zusammen. Das Heil der Verkündigung des Evangeliums und auf der anderen Seite die finanzielle Unterstützung jener Urchristen, wie Petrus, Jakobus, der Apostel, dass diese weiterhin ihr Idyll leben können auf Kosten der viel größeren Gemeinden, die sich entwickeln entlang des Mittelmeeres und im Römischen Reich. Ich nenne das Franchising, indem die Idee gegen Entgelt für die Zukunft von anderen verwendet werden darf, und zwar mit Anpassungen, ohne erst jüdisch zu werden oder in den Judengemeinden aktiv zu sein. Besonders interessant ist es gerade für die römische Thematik, denn wir wissen, dass es durch Kaiser Claudius 49 einen Riesenrumor in Rom gab wegen Christus, wo die Juden in ihren Synagogen die sogenannten Christen nicht mehr dabei haben wollten und deshalb ein wahnsinniger Stress entstanden ist, sodass er, das ist die erste Erwähnung ja der Christen überhaupt in der Menschheitsgeschichte, die wir haben, also es geht um Stress und deshalb werden alle Juden und Judenchristen aus Rom auch verbannt. Also Evangelium und Finanzierung gehört gerade bei der Mission zwingend zusammen. Auf der einen Seite die Mission, dass dieser jüdische Gott nun Gott auch aller Menschen sein kann und darf. Und auf der anderen Seite dafür müsst ihr auch eine Kollekte geben oder Missionsgeld, wie ich es nenne. Dass dadurch ein Idyll in der Gemeinschaft wie bei Petrus und Jakobus mit der Wiederkunft Jesu zu leben, nun ja. Deshalb insofern ist Geld und Evangelium immer auch in einer Verbindung, die als Mission bekannt wurde. Anders geht es gar nicht. Und das sollten wir uns immer im Blick behalten. Kirche ist immer Geld. Eine Kirche ohne Geld existiert nicht. Seit Anbeginn der Zeit, wo die Christen, also die Nachfolger Jesu, ohne Jesu als Christen leben mussten. Zuspruch am Montag, dem 31. August 2026. Mein Name ist Dieter Becker und ich weiß, dass viele mich dafür hassen, dass ich das anspreche, aber ich verlinke mal das ganze Thema mit der Jerusalemer Kollekte aus einer wissenschaftlichen Sicht, wo deutlich wird, dass das Geldthema ein wesentliches Thema der Urgemeinde und der Paulusbriefe gewesen ist, nämlich die Aussendung in die Mission wurde unmittelbar an die Kollekte der Hauptsitzgemeinde, dieser idyllhaften Gemeinde in Jerusalem, gekoppelt.